Vielen Dank.
Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Eine Frage noch, nicht so weit wegrennen, und zwar: Sind von euch Fragen zu dem Thema? Ja?
Ja. Moment. Ist es an? Ja. Mein Name ist Cedric Meury. Besten Dank für den Vortrag. Sehr interessant. Ich habe zwei Fragen. Das erste ist: Könnten Sie ein Beispiel nennen für solche First-Tier-Partners? Ist das der Staat, Firmen, der Arzt und so weiter?
Wir haben uns in unserem Modell vor allem auf den Privatsektor konzentriert. Das sind also jene Parteien, mit denen wir im täglichen Leben in Geschäftskontakt treten. Beispielsweise Webshops, Amazon, eBay, Google. Das sind die typischen Parteien, mit denen wir unsere Geschäfte machen.
Okay. Und das Zweite wäre, ich hatte ein bisschen den Eindruck, so zusammenfassend, dass dieses Modell sowas wie ein DRM für personenbezogene Daten darstellt. So ein bisschen provokativ, weiß nicht, ob ich den falschen Eindruck habe. Besteht nicht die Gefahr, dass man ein Problem zu lösen versucht und sich ein anderes aufhalst, dass dann die privaten Daten nur noch mit irgendeinem Vertrag dran getackt sozusagen zur Verwendung kommen können und dann, dass man nicht mehr die Macht über die eigenen Daten hat? Also, verstehen Sie, in welche Richtung ich abziele? Oder? Nicht. Dann vielleicht nur den ersten Teil, also sozusagen DRM für personenbezogene Daten. Ist das ein falscher oder richtiger Eindruck?
Mhm. Also, ja, was wir vorschlagen ist, dass wir für jegliche Datenverwendung einen expliziten Vertrag brauchen. Aber das weicht von der derzeitigen Situation eigentlich de facto nicht ab. Unternehmen müssen sich die informierte Zustimmung einholen. Ja, und das ist eigentlich sowas wie ein Vertrag. Ohne Zustimmung gibt es keine Verarbeitung personenbezogener Daten. Das ist bereits so im Datenschutzgesetz. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann Dankeschön.
Okay, vielen Dank für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zum Positionspapier zum Datenschutz. Da möchte ich Pascal das Wort geben. Pascal?
Danke vielmals. Also, wer will mehr Informationen über das Positionspapier haben? Weil das Positionspapier ist das erste Positionspapier, das wir nur auf Französisch haben. Nein, aber ich kann es erklären. Okay? Also, basierend auf die Arbeit von Alexander Nowotny und Sarah Spiekelmann, die Präsentation, die wir jetzt gerade gesehen haben, haben Alexi Russell und ich ein Positionspapier erarbeitet zu diesem genauen Thema, und das heißt Marktmodelle zum Datenschutz. Es hat drei Punkte im Dokument. Der erste Punkt ist die Förderung, dass wir in die Verfassung verankern, dass die persönlichen Daten, also dass die Personen das Eigentum haben von ihren eigenen persönlichen Daten. Und dass dieses Recht nicht an dritte Personen verkaufbar ist. Dass man kann das nicht sagen, ja, ich verkaufe dir das Recht auf meine Daten. Okay, das ist der erste Punkt. Der ist einfach. Das Eigentum, wir haben länger darüber diskutiert, ob wir das Wort Eigentum brauchen wollen. Aber der Punkt war, eigentlich ist es informationelle Selbstbestimmung, aber ihr habt das schon gemerkt, dass das auf der Straße schwierig ist. Und Eigentum hat das großes Vorteil, alle die Eigenschaften vom Wort Eigentum, das versteht jeder. Und wenn man das danach auch erklärt, ist das absolut klar. Wenn ich sage auf der Straße, wir wollen, dass wir das Eigentum auf eigene Daten haben, dann muss man nichts mehr erklären. Juristisch gesagt ist das nicht 100%, 95%. Okay. Dann gibt es einen zweiten Teil und das ist das Marktmodell mit zwei ganz klare separate Markt. Ersten Markt, genau wie im Modell gezeigt, anonyme Daten, freien Markt. Zweiten Teil, nominative Daten, sehr reguliert, sehr streng reguliert. Also, erstens braucht es eine Standard-Schnittstelle zum Vertragspartner, also zum Beispiel ein Facebook, ein Google, dass man über eine Standard-Schnittstelle sich seine eigenen Daten anschauen kann. Und damit wir eine Software brauchen kann, die immer die gleiche ist und die gleiche Schnittstelle zu verschiedenen Partnern brauchen kann. Hm? Also das ist mal ein bisschen technisch, aber ich glaube, das braucht es. Daten werden automatisch gelöscht nach 18 Monaten. Daten verschwinden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Vertragspartner muss die Daten löschen. Dann, der Vertragspartner hat manchmal, muss er diese Daten an dritte Unternehmen geben, rein vielleicht für eine Newsletter zu verschicken oder sowas. Also sollte das auch möglich sein. Aber erstens, es muss für den Zweck für den Kunde sein, also innerhalb vom bestehenden Vertrag. Und der Dritte darf die Daten nur für diesen Zweck brauchen und muss sie danach wieder löschen. Genau. Grundsätzlich geht es um das beim zweiten Punkt. Beim dritten Punkt vom Positionspapier, das ist die alternative Dienstleistungen, wie es Alexander gezeigt hat, geht es darum, dass ein Dienstanbieter, der heute seinen Dienst gratis, nein, nicht gratis, im Austausch von unseren Daten anbietet und mit Werbung finanziert, dass diesen Dienstleister muss eine alternative Version von seinem Dienst gegen Zahlung anbieten. Also denselben Service, genau das gleiche gegen Geld. Und das heißt, der Kunde hat keine Werbung und seine Daten dürfen nicht für irgendeinen anderen Zweck als den Service anbieten gebraucht werden. Das ist der dritte Punkt und letzte Punkt vom Positionspapier. Habt ihr dazu Fragen? Keine Fragen. Hast du eine Frage?
Eine Frage habe ich. Ja. Wie kommt ihr auf die 18 Monate?
Die wichtigste Frage. Die 18 Monate haben wir kopiert. Alexander, weißt du noch von wo? Weil wir haben mit Alexi diskutiert, am Anfang war irgendwie 6 Monate im Dokument und dann haben wir in einem Papier von Alexander geschaut und dort da 18 Monate. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben das einfach kopiert und gedacht, er hat sich das überlegt. Aber es ist kein Problem, wir können hier auch einen Antrag machen zum das anders machen, wenn ihr das Gefühl habt, es sollte 12 Monate sein oder 10 Sekunden. Ja, okay. Ich denke auch, dass zum Beispiel, ich meine, schlussendlich, das ändert ja nicht viel, 12 Monate, 18 Monate, aber zum Beispiel sein Facebook-Wall, ja, wow, nicht verlieren. ich meine, das ändert nicht den Sinn vom Papier. Also ist es kein Problem, wir können das auch ändern.
Ja. Also er hat ja vorher im Vortrag die Usage Policy gesehen, wo praktisch ja jede persönliche Daten anhängt, oder? Ja, also er hat ja vorher die Usage Policy, wo den persönlichen Daten anhängt. Wäre es dann möglich, nicht auch so eine Art Autotermination, wenn man sowieso eine technische Schnittstelle hat?
Also Du musst verstehen, dass sein Papier über 20 Seiten ist.
Ja, aber eben.
Wir haben nicht alle Elemente von seinem Papier genommen. Wir wollten das schon ein bisschen vereinfachen, dass es fassbar ist, dass es verständlich ist. Und diese, also explizit ist das nicht erwähnt im Positionspapier.
Und Frage 2 wäre, wenn du zum Beispiel Google als Beispiel nimmst, oder? Mhm. Dann kannst du ja mit Google als First Partner,
ja,
und Google kann dir ja immer noch Werbung anbieten, dann kannst du ja auch den privacy-friendly Version werbungsbasiert haben, weil du ja praktisch Google dein First Partner ist, zum Beispiel. Und sie ja aus ihrem Werbeportfolio dich ja, also wenn du zustimmst, dann können sie eine Gratis-Version und Privacy-Friendly-Version anbieten, ohne dass du deine Daten jemand anderem geben musst, wie Google also, zum Beispiel.
Beide Versionen sind Privacy-Friendly.
Ja, aber die
eine, die bezahlen die Version, ist noch mehr.
Das ist, was ich denke, weil viele Leute, wenn sie sehen, eine Version ist gratis und eine Version kostet was, dann werden 99% von den Leuten sagen, oh ja, Daten, egal, gratis. Und deswegen, wenn es eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel eben über einen Suchanbieter, so Riesen, wie zum Beispiel Google, die Möglichkeit gibt, dass nur er die persönlichen Daten hat, plus du denn, die privacy-friendly Version hast und sie noch zusätzlich gratis ist, dann wird sie ja wahrscheinlich auch gebraucht werden.
Ja, aber also es definiert keinen Preis. Es kann einen Preis geben, ja, aber eben, der Preis kann null sein. Es ist nicht definiert im Papier.
Ja, eben, aber genau.
Der Punkt ist, du musst ja, dass die Wirtschaft, ich meine, eine politische Position ist ja schön und gut, aber wenn sie nicht wirtschaftsfreundlich ist, dann hat sie grundsätzlich keine Chance.
Ja, deswegen meine ich ja, weil Google verdient immer noch Geld nachher.
Also das Modell ist so aufgebaut, dass ich könnte mir vorstellen, dass Google sogar interessiert ist. Google hat kein Interesse an, sie haben Interesse an Inkommen. Sie brauchen Geld.
Genau.
Brauchen sie.
Und, das Geld,
und wenn es eine Alternative gibt und gewisse Nutzer weiter Google brauchen, weil es gibt sicher hier viele, die andere Suchmaschinen brauchen, und vielleicht würdet ihr wieder zurück zu Google gehen, wenn Google so einen Dienst anbietet, ich weiß nicht, ich mache mal ein Beispiel in die Luft von 1 Franken pro Monat oder sowas. Und dann weiß man, Google wird diese Daten nicht für etwas anderes brauchen.
Ja, und genau das meine ich ja. Zum Beispiel, statt dass du den Franken zahlen musst pro Monat, schicken sie dir 2-3 Mal Werbung oder sowas. Wo nur sie den Zugriff haben. Weil es bleibt ja dann immer noch im 1-zu-1-Verhältnis.
Ja gut, also der ganze Teil vom Datenschutz ist unabhängig von dem finanziellen Modell.
Ja,
also
eben,
die Daten sind geblockt.
Ja.
Die kommen nicht raus. Also noch ein Hop, TTL gleich 1.
Also ich befürworte eigentlich dieses Papier. Möchte nur darauf hinweisen, weil vorhin diese 18 Monate ein bisschen so salopp bewertet wurden als, ja, ist egal ob 12 oder 2 Jahre oder so. Also man muss sich ein bisschen die Tragweite bewusst sein dieses Modells oder dieses Vorschlags. Wir reden hier jetzt ja nicht nur von irgendwie Google und GameX oder so, sondern das betrifft dann ja jegliche Datensammlungen und es wird an jeder Ecke Daten gesammelt. Und wenn es dann heißt, ja gut, ich gebe meine Zustimmung dieser First Party oder First Tier, dass sie die Daten benutzen können. Und dann muss diese First Party nach 1,5 Jahren wieder meine Zustimmung einfordern. Das ist ein enormer Aufwand unter Umständen, oder? Das ist ein riesen bürokratischer Apparat, tendenziell. Und dieses ganze System einzurichten, ist eine riesige Sache. Wir müssen uns nur bewusst sein, was wir hier damit, wenn wir das annehmen, was wir da fordern. Ich bin aber dafür, auf jeden Fall. Wir müssen uns nur bewusst sein. Es ist nicht einfach so ein bisschen mal noch einen Vertrag irgendwo klicken und so, sondern es ist wirklich eine große Sache eigentlich.
Es ist eigentlich nicht sehr weit von was wir schon haben in der Schweiz.
Okay.
Aber es tut mehr einschränken. Also jetzt können Daten einfach noch weiter fließen nach unserem Gesetz.
Okay, dann habe ich es vielleicht nicht ganz korrekt verstanden, kann sein. Ich werde mich dann sonst bilateral noch austauschen, um das genauer zu verstehen. Also ist okay, ich will auch nicht unnötig
verzögern. Aber ich will vielleicht kurz fragen, ist das 18 Monate ein Thema? Wer ist für 18 Monate? Oder war das?
Also, so wie ich das verstanden habe, ist, glaube ich, die Zeit, also 18 Monate, jetzt kein zentrales Thema in dem Papier. Aber ihr widersprecht, falls das doch so sein sollte. Würde ich weitergehen? Simon?
Ja, also meine Frage ist einfach die jetzt natürlich kritisch. Moment mal, Eigentum auf etwas Geistiges, ist das nicht etwas, was wir eigentlich bekämpfen in der Piratenpartei?
Kann ich sofort beantworten. Hast du auch mit Geld, mit Aktien? Das ist kein Material. Geld gehört dir nicht. Das Papier, das gehört dem Staat. Der Wert gehört dir und das ist immateriell. Wollen wir auch? Hä? Doch, sicher. Die Noten gehören dir nicht. Nein. Definitiv nicht.
Naja, es ist... Also ich glaube, das ist jetzt nicht eine Diskussion darüber, ob man Geld verbrennen darf oder nicht, aber ich glaube, wir wollen hier eine angeregte Diskussion über Details. Ja. Das weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Aber ich kann es dir gerne in der Mittagspause nachschauen, dann wissen wir, ob wir Geld verbrennen dürfen oder nicht. Alexander.
Ich möchte noch kurz etwas zu den 18 Monaten klarstellen. In unserem Papier haben wir die 18 Monate nicht genannt. Wir haben von einer begrenzten Zeitdauer gesprochen. Die 18 Monate waren eigentlich nur als Illustration gedacht. Und der zweite Punkt ist, dass die 18 Monate, wenn wir uns auf das fixieren, von dem Zeitpunkt angerechnet werden, wo die Daten nicht mehr verwendet werden. Das heißt, es ist nicht richtig, dass ein enormer administrativer Aufwand entsteht, dass man immer wieder die Zustimmung einholen muss, sondern es ist so, wenn man mit dieser Partei nichts mehr zu tun hat, der ganze Punkt dabei.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Wie ist das mit der internationalen Durchsetzbarkeit? Also wenn ich eine Website hier besuche, dann gilt das Schweizer Recht. Aber wenn die Daten sich dann in Russland befinden, zu diesem Zeitpunkt, wo der Zeitpunkt abläuft, was gilt dann und wie kann das durchgesetzt werden?
Ja, ich meine, das ist ein anderes Problem. Weil dieses Problem betrifft fast jede Position, die wir haben. Und das ist, dass wir ein globales Netz haben und dass das Netz keine Grenze hat. Aber die Leute sind in Ländern, haben andere Gesetze und das Problem, also nicht, dass ich wusste, aber wir haben sogar keine Lösung dazu und keine Position zu diesem globales Internetproblem.
Okay. Alexi?
Oui, je voulais dire par rapport à la propriété, die Eigentum, la prise de position, c'est pour donner une direction. La prise de position, c'est pour donner une direction. Après, il va falloir écrire un article qui va venir être inséré dans la Constitution. Alors, actuellement, dans la Constitution, la sphère privée est protégée par des droits qui appartiennent à l'être humain. Donc, on a le droit à l'intégrité physique, on a le droit à l'intégrité psychique. Donc c'est des droits, on n'est pas propriétaire de son corps vraiment. Donc après il va falloir trouver la bonne formulation qu'on va mettre dans la loi pour obtenir un contrôle sur les données privées et reconnaître la personne numérique, reconnaître aussi notre vie qu'on a sur, de manière online et pas juste sur la vie privée physique. Donc l'idée de ce document-là, c'était justement, on n'a pas rédigé les termes exacts qu'il va y avoir dans la Constitution et qu'un jour, peut-être qu'on fera une initiative là-dessus. Mais c'est une direction, voilà.
D'accord, merci beaucoup. Ok, da keine Fragen mehr sind, schreiten wir zur Abstimmung. Grundsätzlich die zwei Fragen. Genau, befürwortest du die Position Marché des données personnelles et Protection des données? Wer dafür ist, der hebe jetzt bitte die grüne Karte. Okay, wer dagegen ist, die rote. Eine Gegenstimme, zwei. Es ist rot, wenn dagegen. Okay, und Enthaltung? Drei Enthaltungen, vier Enthaltungen, zwei Gegenstimmen. Ah, da noch eine. Okay, gut, jetzt. Okay, ist angenommen. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Soll die Piratenpartei die Position Motion Marché des données personnelles et protection des données als Positionspapier verabschieden? Wer dafür ist für die Verabschiedung des Positionspapiers, bitte grüne. Okay, wer dagegen ist, bitte die rote. Drei. Wer sich seiner Stimme enthält, bitte die gelbe. Zwei, vier, sechs, acht. Okay, damit auch, ist auch die Position und das Positionspapier angenommen. Beide Anträge sind angenommen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Positionspapier, Positionspapier Laizismus. So, genau, Stefan, darf ich dir das Wort übergeben? Was kann ich sonst noch für dich tun?
Ja, dieses Positionspapier ist nur die konsequente Umsetzung des Parteiprogrammpunkts, den wir schon beschlossen haben. Die Eckpfeiler sind, die Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften werden zu ganz normalen Vereinen, wie die Parteien und alle anderen Vereine auch. Damit wird die Kirchensteuer fällt weg, die ganze Regulierung durch den Staat fällt weg, alle Privilegien und alle Eingriffe fallen weg und damit ist dann jeder wirklich frei zu glauben oder nicht zu glauben, was er denn gerne möchte. Das zieht auch eine Reihe Änderungen nach sich, namentlich in der Verfassung, dass eben zwar das Recht zu glauben, was man will, weiterhin geschützt bleibt, aber die Kirche als Institution nicht mehr aufgeführt und auch kein bestimmter Glaube mehr angenommen wird in der Verfassung. Ein weiterer, vielleicht etwas kritischer Punkt ist natürlich auch die Beschneidungsfrage. Hier geht meiner Meinung nach und gemäß dem Positionspapier ganz klar das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit vor der Religion der Eltern, wenn das Kind noch nicht selber bestimmen kann. Gibt es Fragen?
Set, hast du? Okay. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Also scheint keine Fragen zu haben zum Positionspapier. Dann würde ich sagen, schreiten wir weiter zur Abstimmung. Genau. Die Frage, die... Ja, also hast du einen Änderungsantrag? Okay, dann bitte Änderungsanträge. Ach so.
Also ich hätte drei Änderungsanträge. Ich bin eigentlich natürlich sehr für dieses Positionspapier. Ich habe ja auch den Parteiprogrammpunkt Laizismus mitgeholfen reinzubringen, ganz zu Beginn der Piratenpartei in der Schweiz. Aber mir missfallen drei Punkte. Das erste wäre, lass mich kurz suchen. Das erste wäre, alle gesetzlichen Vorgaben, welche Religion die Kirche und andere Religionsgemeinschaften betreffen, sind aufzuheben. Ich würde diesen Abschnitt ganz streichen. Die Religion ist trotzdem Teil unserer Gesellschaft. Das können wir halten, wie wir wollen. Es kommen auch neue Leute dazu aus anderen Regionen. dieser Erde und wir müssen uns damit beschäftigen. Und die Gesetze sollten unser Zusammenleben regeln. Also können wir nicht darauf verzichten, irgendwelche Referenzen zu Religionen oder Glaubensgemeinschaften in unseren Gesetzen zu haben. Dann das Zweite wäre, also der zweite Änderungsantrag, wäre zum Punkt Unterricht. Da steht, aller Unterricht an staatlichen und staatlich anerkannten Schulen orientiert sich ausschließlich an der Rationalität und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Finde ich nicht korrekt. Auch Irrationalität und Emotionen und so weiter und so fort sollten Teil sein vom Unterricht. Und das dritte wäre die Feiertage. Da steht, Feiertage sollen sinnvoll und gerecht eingesetzt werden. Und da ist sehr, sehr eine liberale Handhabung mit Feiertagen vorgeschlagen. Finde ich auch nicht umsetzbar. Nur weil, jetzt weil wir Feiertage haben mit einem gewissen Namen, heißt nicht, dass wir dann uns bestimmt zu einem bestimmten Verhalten gezwungen sind. Da können wir doch durchaus die Tradition so lassen, wie sie ist. Im Vergleich zu vielen anderen Sachen, wie Symbolik und Religionsunterricht etc., aber bei Feiertagen sehe ich nicht ein, warum man das streichen soll, wenn dann das Chaos entsteht, wenn jeder frei wählen kann, wann er die Feiertage einzieht. Also das wären meine drei Änderungsanträge. Ich gebe sie noch im System ein.
Kannst du nochmal ganz, achso, du gibst sie ein?
Kann ich sie eingeben,
okay,
ja.
Gut, dann sehe ich sie.
Ja, Seth, gleich zu deinem ersten Punkt. Was hättest du denn gerne für Gesetze betreffend Religionen? Was müsste unbedingt geregelt sein?
Ja, ja.
Es muss doch generell geregelt sein, wie wir zusammenleben. Oder? Und man regelt auch irgendwie Vereine und Institutionen und Stiftungen. Man kann auch Religionsgemeinschaften durchaus regeln. Muss ja nicht komplett alles rausnehmen aus den Gesetzen, was irgendwie irgendwelchen Weltanschauungen widerspricht. Aber ich habe da jetzt nicht eine sehr prägnante Antwort dazu, muss ich zugeben. Also du schlägst mich hier ziemlich gut.
Dann möchte ich noch kurz den letzten Punkt ansprechen, die Feiertage. Das ist nur so eine vage Ausführung im Positionspapier, wo es hingehen könnte. Das ist von mir aus ein größerer Punkt, den man an anderer Stelle noch ausführen müsste. Also meine Idee geht dorthin, dass man, bevor das Jahr beginnt, seinem Arbeitgeber ankündigt, wann man denn gerne seine Feiertage hätte dieses Jahr und diese dann prioritär dann haben kann, sodass man zum Beispiel als ganze Familie sagen kann, an diesem Tag haben wir unser Fest und dann haben alle dort ihren Feiertag. Das wäre dann natürlich, wie soll ich sagen, ist das dann ein religiöser Grund, wenn ich mich mit der Familie treffe? Vielleicht, vielleicht nicht. Also das ist nicht zu beurteilen durch den Staat, wann ich wie, warum meine Feiertage nehme.
Okay, ja, weiterer Punkt.
On parle là de laïcité, mais en fait, je pense qu'utiliser le terme laïcité pour ce projet est un abus de langage. En fait, ce qu'à mon sens, à mon avis, ce projet essaye de faire est de clandestiniser les religions. Pour ce que j'en sais dans l'histoire, rarement des projets de soi-disant laïcité ont été si loin. Les précédents qu'on peut connaître, c'est ceux de la Révolution française, qui ont été jusqu'à changer le calendrier, qui était un peu trop religieux à leur sens, ou bien la position qu'ont dû prendre les religions dans l'ancien empire communiste, donc l'ex-URSS et les pays satellites. La laïcité, pour moi, est simplement la liberté religieuse et que aucune personne ne soit obligée de s'affilier à une quelconque religion, d'en changer, mais aussi de la quitter. Donc pour moi, ce projet va beaucoup trop loin, est un projet extrémiste qui me rappelle un peu trop des mauvais souvenirs, qu'ils soient rouges ou bruns. Quant à la circoncision, En ce qui me concerne, ça c'est une opinion personnelle, si un tel projet d'interdiction de la circoncision rituelle devait passer, eh ben moi, si j'ai des enfants, je le ferai dans la clandestinité.
Okay. Merci beaucoup.
Well, I perfectly agree with the last intervention. I think we are a pirate party with libertarian ideas. And libertarian doesn't mean to rubber stamp secularism, to have a monolithic thinking and pretend to be completely neutral. This is wrong. There would be a monopoly of ideas with this kind of secularism. So to me, libertarian and probably also pirate party means tolerance towards the others and also to different ideas. We have seen a very good example with this intervention of the historical consequences. We don't want to go back, but concerning also the circumcision, I've seen some referendums on this issue, which were criticizing the circumcision. I think we should start to be maybe more tolerant about other views, and at the same time also respect the majority of the rules. So this means maybe also a bit of political philosophy in our movement and serious political philosophy, always underpinning these values of liberty, privacy. I think we should work on this issue. Thank you.
Also ich möchte zuerst einmal Stefan Töni für diese Arbeit danken, dass er das geschrieben hat. Und ich möchte aber trotzdem auch Folgendes sagen. Für mich geht dieses Positionspapier zu weit, es ist mir zu radikal. Und ich finde, gewisse Punkte sollte man noch überarbeiten. In diesem Sinne werde ich gleich stimmen wie bei den ersten Positionspapieren. Ich begrüße, dass wir eines schreiben. Ich möchte aber, dass es nochmal überarbeitet wird. Ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen. Ich kann zum Teil die Wut gewisser Leute hier verstehen gegenüber dem, wie die Religion in unserem Land gelebt wird. Speziell, was im Wallis passiert ist, muss ich sagen, da habe ich auch extrem Mühe damit, was da gelaufen ist. Aber ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite auch versuchen, unsere Positionen so rüberzubringen, dass wir nicht die religiösen Gefühle gewisser Leute verletzen. Das wird hier leider zum Teil gemacht. Ich verstehe euch zum Teil. Im Grundsatz ist es gut, was ihr wollt. Aber ich finde, der Weg ist so nicht richtig. Danke.
Ja, zu den Feiertagen. Was sind Skats? Ja? Was? Ja, es geht, oder? Ja, also eben zum Thema Feiertage ist, wenn die Feiertage frei sind für jeden, dann kann zum Beispiel auch die verschiedenen Religionen die Feiertage auf ihre verschiedenen Feiertage legen, was auch für sie ein Vorteil ist. Und für alle Leute, die keine Religion praktizieren, die können die Feiertage zusammenlegen und für ihre Familien brauchen. Also von dem her ist es eben sehr sinnvoll, wenn man die frei bestimmen kann.
Okay, danke. Und letzte Position. Ich würde die Rednerliste dann schließen. Also wer noch etwas sagen möchte, sollte jetzt davor, weil ansonsten würde ich die Rednerliste schließen. Okay, gut. Okay. Florian?
Also ich habe auch noch einen Änderungsantrag eingetragen, und zwar ich wollte den letzten Passus rausgestrichen haben. Wir haben hier im Positionspapier die Aberkennung des Heiligen Stuhls, dass er nicht, künftig nicht mehr als Völkerrechtssubjekt angesehen werden soll. Wie soll ich sagen, es ist ein Staat trotz allem, wenn auch nicht ganz nach den Definitionen. Es gibt Staatsgewalt, es gibt Staatsgebiet, was nicht ganz da ist, ist Staatsvolk. Und wenn der Präsident was sagen möchte... Ja, aber hier drin steht der Heilige Stuhl, und ich beziehe mich auf das hier, und dem will ich eigentlich das nicht aberkennen lassen, weil sogar bei der UN haben sie einen Beobachterstatus. Also wollen wir es nicht übertreiben. Ja. Außerdem hat es mit Laizismus in der Schweiz relativ wenig zu tun.
Okay, Ordnungsantrag, Alexi? Okay, also dann, wie gesagt, bevor wir die Änderungsanträge durchgehen, erst der Ordnungsantrag auf Nicht-Eintreten auf das Positionspapier. Wer ist für den Ordnungsantrag auf das Positionspapier nicht einzutreten? Der hebe jetzt bitte die grüne Hand, grüne Karte. Wer den Ordnungsantrag... Achso, halt. Seid ihr soweit? Okay. Wer den Ordnungsantrag ablehnen möchte, bitte die rote Karte heben. Mhm. Wer sich enthält, bitte die gelbe Karte heben. Also, sagen wir so, es ist ein knappes Ergebnis, 23 Ja für den Ordnungsantrag, 20 Nein und 13 Enthaltungen. Ja, Steff? Es braucht, genau, braucht eine Zweidrittelmehrheit, deshalb ist der Ordnungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir zur letzten Wortmeldung. Du bist die letzte Wortmeldung, also, dann ist die Rednerliste geschlossen.
Ich darf die Wortmeldung noch machen.
Genau, du kannst sie noch machen.
Grundsätzlich, ich weiß auch nicht, die Details und die Änderungsanträge sind selbstverständlich nachvollziehbar. Wie weit geht das oder wie weit geht das nicht? Ich muss trotzdem sagen, es ist natürlich schlecht, wenn Leute säkularen Humanismus und Laizismus in einem demokratischen Staat mit Faschismus und kommunistischer Diktatur in eins setzen, dann sträuben sich mir also tatsächlich die Haare. Also da dem Papier oder auch dem, was im Parteiprogramm steht, irgendwie das in die Nähe zu schieben von Totalitarismus oder von totalitärem Denken, dann habe ich tatsächlich Mühe. Also dann müssen wir das vielleicht wirklich genauer diskutieren. Das eine hat mit dem anderen tatsächlich ganz, ganz wenig zu tun. Also Laizismus ist eine Idee und eine Praxis, eine politische Idee, wie sich der Staat gegenüber den Religionen zu verhalten hat, und zwar sich möglichst stark daraus rauszuhalten, sei das in der Finanzierung, sei das in der Schule und andere Bereiche. Also ich sehe nicht, ich habe ganz, ganz große Mühe und möchte das hier deponiert haben, wenn man das in Totalitarismusverdacht setzt. Also da habe ich also große Mühe, wenn Braun und Rot und Diktaturen hier in eins gesetzt werden. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht zu stark provoziert und die religiösen, privaten Einstellungen der Personen auch akzeptiert und toleriert. Ich will einfach diesen Unterschied nochmal sagen. Es geht darum, wie sich der Staat verhält. Also es geht nicht darum, was zu verbieten, was in der Privatheit geschieht und solche Dinge. Das kam mir vorher ein bisschen schräg rüber. Also ich sprach eher aus von der englischsprachigen, also monolithic thinking und so weiter. Das war tatsächlich, hat mich ein bisschen komisch gedüngt. Ja.
Okay, danke. So, dann würde ich sagen, nein, Rednerliste, also was heißt ganz kurz in zwei Sätzen, weil die Rednerliste ist eigentlich geschlossen.
It's better we talk about concrete examples, not about generic thoughts. So we have two models, one in France, where you stop Muslim women to wear her scarf, which is not tolerant at all. And this is the rubber stamp secularism. The other one in England, where they are very tolerant, and I think we should rather opt for the second one, given that they have a great respect for freedoms and liberties. That's what I mean by monolithic secularism.
Dankeschön. Gut, also, dann würde ich sagen, wir haben insgesamt vier Änderungsanträge, über die wir grundsätzlich abstimmen müssen, bevor wir über das Positionspapier selbst abstimmen können. Will ich starten mit dem ersten Änderungsantrag. Und zwar, der erste Änderungsantrag wäre Streichung des Passus Rationalität im Unterricht. Wer ist für die Annahme dieses Änderungsantrags? Der hebt bitte die grüne Karte. Okay. Wer ist gegen den Änderungsantrag? Mhm. Wer enthält sich? Oder habt ihr es? Okay, 34, 15, 7, also 34 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen. Damit ist mit einfacher Mehrheit, also es braucht die einfache Mehrheit, damit ist der Änderungsantrag angenommen. Dann kommen wir zum nächsten Änderungsantrag. Nächster Änderungsantrag war Streichung der Passage gesetzliche Vorgaben. Wer ist dafür, wie Sepp das vorgestellt hat, die Passage gesetzliche Vorgaben zu streichen? Der hebe bitte die grüne Karte. Okay. Achso, ja. Wer ist gegen den Antrag? Bitte die rote Karte. Okay, wer enthält sich? 2, 4, 6, 8, 10. 10 Enthaltungen. Also. Auch dieser Antrag wurde angenommen mit 30 Ja-Stimmen, 15 Nein und 12 Enthaltungen. Dann kommen wir zum dritten Antrag von 4. Der dritte Antrag sei Streichung der Passage Feiertag. Also wer ist für die Streichung der Passage Feiertag? Der hebt bitte die grüne Karte. Wer ist gegen die Änderung? Aha. Wer enthält sich der Stimme? Gut, okay. Dann die Ergebnisse. Okay, also ist eine Pattsituation 22-22. Das heißt, ich habe den Stichentscheid und ich lehne den Änderungsantrag ab. Gut. Dann kommen wir zum dritten Änderungsantrag. Der Passus, der Heilige Stuhl, ist nicht länger als Völkerrechtssubjekt anzuerkennen, ist zu streichen. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Okay, wer enthält sich? Gut, damit ist der Änderungsantrag angenommen. Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Antrag selbst. Einen kleinen Moment, ich blende nochmals die Folie ein. Genau. Und zwar, die Frage ist, befürwortest du die Position zum Laizismus? Das heißt, nehmen wir das Positionspapier Laizismus an. Wer für die Annahme dieses Positionspapiers als Position der Piratenpartei Schweiz ist, der hebe jetzt bitte die grüne Karte. Also mit den Änderungen, die wir gerade beschlossen haben. So, wer ist gegen dieses, gegen die Annahme des Positionspapiers? Okay. Wer enthält sich? Okay, mit 31 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen, 18 Enthaltungen ist das Positionspapier damit in der geänderten Form angenommen. Vielen Dank. So, dann kommen wir zum letzten Teil des Vormittags, bevor wir in die Mittagspause gehen, und zwar geht es um die Statutenänderung oder um die Finanzordnung, die wir einführen wollen. Es gab im Vorfeld recht viele Arbeiten, grundsätzlich ein System zu erstellen, wie die Finanzen der Piratenpartei systematisch geordnet werden sollen, sowohl in den Gebietsparteien als auch auf nationaler Ebene, insbesondere auch die Verteilung der Mitgliederbeiträge, nach welcher Art und Weise die Mitgliederbeiträge bearbeitet werden, die Mitgliederbeiträge verrechnet werden sollen, aber auch verschiedene andere Dinge wurden darin geregelt, insbesondere Spenden, Mandatsabgaben, Spesen etc. Grundsätzlich, Lukas, möchtest du kurz vorstellen und kurz erläutern, was alles in der Finanzordnung im Detail geregelt wurde, und deshalb würde ich dir gerne das Wort dazu übergeben.
Lukas?
Ah, da ist er. Okay. Ich warte auf die Folien. Ja, die vom Vortrag. Ja, die vom Vortrag, die vorbereiteten. Also die Zielsetzung der neuen Finanzordnung ist eigentlich hier beschrieben.
Es geht darum, dass die Sektionen grundsätzlich mehr Autonomität in Sachen Finanzen erreichen können. Also dass die Sektionen mehr Freiheiten haben, was die Finanzen betrifft. Auch die Fairness gegenüber den, ich sage jetzt mal, Gutverdienern, zu denen, die eigentlich relativ wenig verdienen, soll durch die FIO, also durch einen neuen Mitgliederbeitrag, besser geregelt werden. Es werden klare Regeln definiert, wie das genau funktioniert mit den, ich sage jetzt mal, mit dem Betrug bei Spenden. Also sprich, es wird ein klares Spendenreglement eingeführt. Nächste Folie bitte. Der Mitgliederbeitrag kann aktuell oder kann dann mit der FIO pro Sektion frei definiert werden. Also jede Sektion kann eine Empfehlung machen. Diese Empfehlung ist in einem Rahmen von 1 Franken für die einzelne Sektion bis zu 125 Franken. Die 125 Franken schließen daraus, dass wir aktuell mit 4 respektive 5 Stufen rechnen. Das heißt, dann wären wir mit 4 Stufen, genau, dann wären wir bei einem maximalen Betrag von 500 Franken. Also sprich national, kantonal, regional und Bezirkssektion. Wenn alle jeweils 125 Franken beantragen würden, wäre der Mitgliederbeitrag auf 500 Franken. Diese Aufsplittung wird detailliert auf der Rechnung aufgewiesen, dass das Mitglied auch wirklich sehen kann, welche Sektion hätte gerne wie viel Geld, plus das Total. Dieser Mitgliederbeitrag ist dann schlussendlich aber frei wählbar. Das heißt, das Mitglied hat einfach einen Mindestbeitrag von 30 Franken, welches bezahlen soll oder muss, damit es ein aktives Mitglied wird. Der Rest ist eigentlich eben diese Empfehlung. Das heißt, es wird dann, das Rechenbeispiel kommt noch, ausgerechnet anhand des Betrages, den er bezahlt, wie viel erhält jede Sektion von diesem Betrag, den er bezahlt hat. Also es ist eine reine Empfehlung mit einem kleinen Beitrag oder Mindestbeitrag von 30 Franken. Die Ausschüttung der Mitgliederbeiträge und auch der damit hoffentlich überwiesenen Spenden ist immer quartalsweise zu jeweils einem Stichtag. Also das heißt, alles Geld, was bis zu diesem Zeitpunkt einbezahlt wurde, wird an diesem Stichtag an die Sektionen ausbezahlt. Genau, alles, was über diese 500 Franken einbezahlt wird von Mitglied, das wird als Spende betrachtet. Spenden werden aber genau gleich aufgeteilt wie auch die Mitgliederbeiträge. Das ist ja aktuell anders. Alles, was über diese 30 oder über diese 60 Franken ist, ist als Spende PPS. Neu wird es dann so sein, dass die Spende jeweils für die nationale, für die regionale Sektionen aufgeteilt werden. Und auch eben die anonymen Spenden sind wirklich klar geregelt. Genau, dann kommen wir jetzt zum Rechenbeispiel. Nehmen wir an, diese 3 Sektionen machen folgende Empfehlung. Das heißt, die PPS selber macht eine Empfehlung von 70 Franken, kantonal wird eine Empfehlung von 100 Franken gesprochen und der Bezirk sagt, wir wollen noch 30 Franken von jedem Mitglied. Das heißt, wir haben hier einen totalen Betrag, einen gewünschten, empfohlenen Betrag von 200 Franken. Was passiert nun, wenn das Mitglied 30 Franken einbezahlt, also sprich die kleinste Empfehlung? Dann bekommt jede Sektion 10 Franken. So einfach ist das. Wenn das Mitglied nun 100 Franken bezahlt, dann wird eigentlich von unten aufgefüllt. Also das heißt, die kleinste Empfehlung ist 30 Franken. Das heißt, jede Sektion bei dieser Empfehlung bekommt 30 Franken. Der Rest, diese 10 Franken, wird aufgeteilt auf die beiden Töpfe, die noch da sind. Das heißt, die PPS und die kantonale Sektion bekommen jeweils 35 Franken, also 5 Franken mehr. Die Bezirkssektion bekommt 30 Franken. logisch, wenn das Mitglied genau die Empfehlung einbezahlt, dann bekommt jeder genau das, was er eigentlich auch gewünscht hat. Wenn er nun 500 Franken einbezahlt, das Maximum, wie ist dann die Rechnung? Die komplette Empfehlung ist ja diese 200 Franken, also die 70, die 100 und die 30. Der Restbetrag, also diese 300 Franken, werden dann entsprechend prozentual aufgeteilt anhand dieser Empfehlung. Das heißt, national bekommt 105 Franken mehr, kantonal bekommt 150 mehr und der Bezirk bekommt 45 Franken mehr. Also ist eigentlich eine relativ simple Prozentrechnung. Selbiges, alles über 500 Franken, die Spenden werden entsprechend nach dem gleichen Schema berechnet.
Gut, dann schon mal vielen Dank für die Erläuterung grundsätzlich zum wichtigen Thema, wie der Mitgliederbeitrag grundsätzlich zwischen der Piratenpartei und den Gebietsparteien aufgeteilt werden soll. Ich weiß nicht, sind hierzu grundsätzliche Fragen und Anmerkungen?
Ja.
Okay. Eine Frage. Möchtest du das noch vor der Mittagspause machen oder direkt im Anschluss an die Mittagspause?
Wir können das gerne auch nachher machen.
Dann würde ich doch vorschlagen, wir unterbrechen die Piratenversammlung im Moment gerade und machen eine Mittagspause. Dann können wir das auch setzen lassen, können uns nochmal drüber unterhalten während der Mittagspause im Gespräch, was die neue Finanzordnung alles bedeutet für die Partei. Und dann können wir direkt nach der Mittagspause um 14.00 Uhr wieder hier quasi loslegen und weitermachen. Ich wünsche euch allen einen guten Bon Appetit.